Ja, nun darf ich gleich den Herrn Benjamin Epp hierher bitten, dass er etwas berichtet von einmal diesem Missionswerk und dann auch über diese Sache in den ehemaligen GUS-Staaten, diese Verteilaktion. Schön, ja, dass du da bist. Gut.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die Möglichkeit. Habe jetzt einige Kilometer heute schon hinter mir, bin direkt aus Gummersbach in der Nähe von Köln hier runtergefahren. Und es freut mich dann umso mehr, dann nochmal mit so einem Lied auch in diesen Abend zu starten, nochmal aufzulockern und euch dann hoffentlich mitzunehmen in das, was wir als Missionswerk tun dürfen, in die Arbeit, die wir als Missionswerk tun dürfen. Ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen. Ich heiße Benjamin Epp. Ich bin jetzt knapp über 30, 31. Meine Frau sagt schon, jetzt geht's schwer auf die 40 zu, wird immer schlimmer. Aber das ist noch am Anfang, ja, ist ganz entspannt. Ich bin seit 1998 mit Jesus unterwegs und ich glaube, das ist auch so der Antrieb und der Motor für die Arbeit, die wir im Missionswerk tun dürfen. Mit Jesus unterwegs zu sein, das ist immer wieder spannend. Vor allen Dingen für uns Menschen, weil wir nicht verstehen, was sein Weg manchmal für uns bedeutet. Aber es ist immer wieder auch interessant, weil wir sehen dürfen, wie Gott mit uns diesen Weg geht. Ich bin seit 2006 verheiratet, sprich wir haben dieses Jahr unser 11-Jähriges. Meine Frau und ich haben sehr, sehr jung geheiratet. Liegt vielleicht an unserer Kultur oder aus dem Hintergrund, aus dem wir kommen. Meine Frau und ich, wir kommen beide aus einem russlanddeutschen Hintergrund, sprich einige oder unsere Vorfahren sind vor 200-300 Jahren nach Russland ausgewandert und viele dieser Auswanderer, die nach Russland ausgewandert waren aus Deutschland, kamen dann in den letzten 50, 60, 70 Jahren wieder zurück, weil das Leben dort hinten doch immer massiver eingeschränkt wurde, schwieriger wurde und meine Eltern entschlossen sich dann 1978 dann auch nach Deutschland zurückzukommen und ich bin dann einer der ersten quasi in Deutschland, die dann hier geboren wurden. Ich komme aus einer Familie mit insgesamt, also ich habe noch 12 Geschwister, eine Großfamilie. Also diesen Raum kriegen wir locker gefüllt, ja, wenn die Ehepartner auch noch mit dabei sind. Das ist gar kein Problem. Also Weihnachten ist immer sehr spaßig. Und ich habe selber mittlerweile, und das macht das Glück für uns als Familie perfekt, ich habe mittlerweile selber 3 Mädels. Hab nur einen kurzen Einblick, dass ihr seht, mit wem habt ihr es eigentlich zu tun. Das bin ich mit meiner Frau Helene und mit den 3 Kindern. Die größte ist die Amy, Lea und die kleinste ist Salome, die ist jetzt knapp über ein Jahr, die ist kurz vor Weihnachten im Jahr 2015 geboren worden. Ja, ich soll ein bisschen die Arbeit vorstellen von dem Werk, von dem Missionswerk. Das ist ein Hilfswerk, gleichzeitig ist es aber auch ein Missionswerk. Und dieses Missionswerk, es hat eigentlich 3 Standbeine, auf denen wir unterwegs sind. Das hat viel mit unserer Geschichte zu tun. Während, ich sag jetzt mal, die Sowjetunion immer weiter aufgebaut wurde, der Kommunismus immer stärker präsent wurde, gab es in Russland ein massives Problem, gerade für die Christen, gerade für die Gemeinden, gerade für diejenigen, die sich an ein unverfälschtes Wort Gottes festhielten. Und meine Eltern haben es konkret erlebt, mein Opa hat es konkret erlebt, was es bedeutet, als Christ in einem kommunistischen Land zu leben. Mein Opa war Pastor einer Gemeinde und er ist selber zu Haftstrafen verurteilt worden, allein deshalb, weil er Pastor dieser Gemeinde war, weil er Leiter dieser Gemeinde war, weil er gepredigt hat, weil er daran festhielt, an diesem Wort Gottes. Und nicht selten kam es vor, dass Menschen, durchgecheckt wurden durch Behörden und man hat versucht, ihnen die Bibeln, Gesangsbücher, alles, was irgendwie mit diesem christlichen Glauben zu tun haben könnte, all das zu konfiszieren und wegzunehmen. Und so kam man irgendwann mal in Russland auf den Gedanken, wenn man uns alles wegnimmt und wir keine Möglichkeit haben, irgendwie selber Bibeln zu besitzen, dann müssen wir lernen, vielleicht Bibeln selber zu drucken. Und man hat dann verschiedenste Materialien quasi aus dem Haushalt zusammengezogen. Das sind alte Fahrräder, es ist eine alte Waschmaschine und so weiter. Und hat aus diesen kleinen Teilen, ähnlich wie MacGyver, ja, eine mega tolle Maschine gebaut, eine Druckmaschine. Und hat tatsächlich angefangen, damit Bibeln zu drucken in Russland. Und das beschäftigt uns auch als Missionswerk weiter. Deswegen haben wir als Missionswerk einen eigenen Verlag, wo wir Bibeln unter anderem drucken, die dann in die GUS-Staaten geschickt werden. werden. Und das war so der Motor auch für uns als Heimkehrer oder Zurückkommer nach Deutschland, ja, zu sagen, da hinten hatten wir ein Problem, uns wurde alles weggenommen, was irgendwie an christlicher Literatur gut gewesen wäre. Also es ist unsere Aufgabe in Deutschland, wo wir die Möglichkeit dazu haben, jetzt quasi Russland, die Ukraine und so weiter mit dieser Literatur zu versorgen. Und ich möchte euch, bevor ich euch so ein bisschen was mehr hineinnehme, einfach in das Werk, was das Werk überhaupt macht, ich möchte euch ein ganz kurzes Video zeigen. Da wird kurz angerissen, kurz vorgestellt, was machen wir eigentlich für Arbeiten, und dann gehen wir mal ein paar Details rein gleich. So, genau, das hat so einen kleinen Einblick einfach gegeben in das, was wir gerade im letzten Jahr konkret machen durften. Ich habe euch einfach mal eine Karte mitgebracht, um euch zu zeigen, in wie vielen Teilen die Arbeit für uns aufgeteilt ist. Was durch das Video schon deutlich wurde, unser Hauptmissionsfeld ist das ehemalige Russland, ja, die ehemalige Sowjetunion mit allem, was dazugehört. Liegt uns wahrscheinlich deshalb sehr stark am Herzen, weil man selber aus diesem Hintergrund kommt. Ja. Und das war auch der Grund ursprünglich, dass man gesagt hat, wir wollen bewusst ein Missionswerk gründen, das genau diese Arbeit in diesen Ländern weiter unterstützt und dass das Wort Gottes dort weitergebracht wird. Ihr habt hier eine ganz kurze Aufzählung quasi an Ländern, in denen wir immer wieder unterwegs sind. Da kamen aber auch so Worte gerade eben vor. Ihr hattet das gesehen, hier die Chanten, das ist die Selkupen, Nenzen und auch die Chanten, das sind quasi Völker, die im Norden Russlands leben. Es sind Völker, die so ein bisschen was für sich leben und wo wir bewusst gesagt haben, das ist ein Projekt, das wir gerne auch in Zukunft weiter ausbauen wollen. Es sind Völker, die teilweise als Nomaden unterwegs sind und gerade in den Wintermonaten bei minus 40, minus 50 oder auch minus 60, wie sie es jetzt aktuell gerade hatten. Die hatten minus 62, ist das, was sie jetzt gemessen hatten. Da sind diese Völker quasi da oben unterwegs, ja. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ich hatte gerade im Radio gehört, minus 8 soll es jetzt die Tage mal wieder werden, hier unten bei euch. Ja. Also nur die Relation, also es sind ganz, ganz andere Verhältnisse. Und einer unserer Mitarbeiter, der Andreas Kuhfeld, der war jetzt ganz aktuell von dieser Reise zurückgekommen und er hatte das Problem dann jetzt erlebt, was es bedeutet, diese alltäglichen Probleme, mit denen diese Menschen dann zu kämpfen haben. Bei minus 42 waren sie mit so einem Snowmobil unterwegs gewesen. Und da brachen sie dann im Eis ein. Diese Eisdecke war scheinbar nicht stark genug. Und was es dann bedeutet, ja, wenn man in diesem Eis festhängt, ja, und man sich rausziehen lassen muss und man holt den Fuß aus diesem Wasser raus, das noch flüssig ist. Und in dieser Zeit, bis man dann zu dem nächsten Haus kommt, ist eigentlich nur noch ein großer Eisklumpen an dem Fuß dran gewesen. Und dann hat man ihm dann versucht zu helfen, hat das ganze Eis und die Socken und die Schuhe, das, was er anhatte, hat man versucht runterzuziehen. Aber ohne Erfrierung kam er dann doch nicht vorbei an dieser ganzen Aktion. Also es ist immer wieder mit Gefahren verbunden, ja, da darf man dann halt nicht leichtsinnig sein, muss gucken, was man an Möglichkeiten hat, diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen, dass man das auch hinkriegt. Genau, das sind so die Aufgabengebiete, in denen wir unterwegs sind. Wenn ihr wissen wollt, wo Meinerzhagen liegt, wo dieses Missionswerk seinen Hauptsitz hat, dann liegt das in Nordrhein-Westfalen so ziemlich in der Mitte zwischen Siegen und was unter dem Pfeil so ein bisschen verdeckt ist, das ist die Stadt Köln, die ist eher bekannt und so relativ in der Mitte, das sind knapp 50 Kilometer von Köln weg, liegt dann Meinerzhagen. Das ist ein kleines Städtchen und dort ist dieses Missionswerk beheimatet. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in ein Projekt, das ihr auch mit unterstützt habt, beziehungsweise sind es zwei Projekte, die ihr in den letzten Jahren immer wieder mit unterstützt habt. Und ich durfte live dabei sein in diesem Jahr, ich durfte mit in die Karpaten. Die Karpaten sind bekannt aus Rumänien, aus Slowenien, aber auch aus der Ukraine. Und wir hatten dieses Jahr die Möglichkeit, im Westen der Ukraine in die Karpaten quasi mit hineinzufahren. Und für uns startete das als Team. Wir waren ein Team mit insgesamt 7 Personen aus Deutschland, die dann als Team in die Ukraine geflogen sind. Startete das dann am Kölner Flughafen, ging dann über Wien nach Ukraine. Und ich habe einfach nur so ein paar Fakten zusammengestellt, was wir in dieser Zeit machen durften. So, das ist so ein bisschen verschoben hier, aber ich lese es einfach nochmal ganz kurz vor. Wir waren insgesamt in 2 Schulen unterwegs, in dieser einen Woche oder in diesen, vom 2. bis zum 9. Januar waren wir unterwegs. Wir waren in 2 Schulen unterwegs, in einem Altenheim, in einem Behindertenheim, einem Waisenheim, einem Frauenhaus, in 3 Gemeinden, in 2 Theatern, 5 Stadtteilen und Dorfhäusern. Und wir hatten die Möglichkeit, knapp über 2000 Päckchen an Kinder weiterzugeben. Ja, knapp über 2000 Kinder haben Päckchen, also von dieser Weihnachtsaktion, erhalten dürfen. Es waren dazu noch 1000 Erwachsene da, 300 Behinderte, also in diesem Behindertenheim, wo wir auch dann waren. Insgesamt durften 21 Hausbesuche gemacht werden. Dazu kamen dann nochmal 200 Schüler aus den 2 Schulen. Und wir haben in dieser Zeit, in dieser einen Woche, knapp 1850 Kilometer zurückgelegt, um einfach in den Karpaten unterwegs zu sein. Und man muss sich halt vorstellen, ihr kennt es hier, es ist nicht weit weg hier zu den Bergen. Und umso mehr man in die Berge hineinkommt, umso schwieriger wird der Weg. Und mittlerweile haben wir in Deutschland, in Österreich oder auch in der Schweiz relativ gute Infrastrukturen, gut ausgebaute Straßen. Das alles muss man echt mal über Bord werfen, wenn man in die Ukraine fährt, und man muss sich dran gewöhnen. Die Straßen sind eigentlich nur noch ein Ausweichen von einem Schlagloch zum nächsten. Und das war für uns eine ganz interessante Fahrt, dort dann unterwegs zu sein. Die Reise von Köln bis nach Lviv, also zu dieser Stadt in der Ukraine, dauerte eigentlich nicht mal 2 Stunden und wir waren drüben. Also Ukraine liegt eigentlich relativ nah, auch an Deutschland dran, es ist nicht so weit weg. Dann dauerte aber diese kleine Strecke, die ich mit dem Pfeil markiert habe, schlappe 6 Stunden, also mit dem Auto. Das ist eine relativ kurze Strecke von 380 Kilometern. Aber diese 380 Kilometer, da waren wir über 6 Stunden unterwegs. Und das liegt einfach daran, oder ich werde es euch gleich einfach nochmal zeigen in ein paar Bildern, woran es denn wirklich lag. Genau, ihr seht hier nochmal die Europakarte. Deutschland ist wirklich nicht weit weg von der Ukraine. Aber das Land Ukraine erlebt gerade eine massive Zeit, ja. Also das Volk in der Ukraine erlebt gerade eine massive Zeit. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat in den letzten Wochen, aber es ist wieder ein starker Konflikt gerade im Osten entstanden oder wieder aufgebrochen. Ein Konflikt, der über die letzten Jahre ja schon immer wieder ausgekämpft wurde zwischen den 2 Brüdern, sage ich jetzt mal so. Es war ursprünglich mal ein großes Volk zwischen diesen 2 Brüdern, den Ukrainern und den Russen. Und wir hatten dann quasi die Möglichkeit, dann im Westen unterwegs zu sein, im Westen der Ukraine. Dort bekommt man im Vergleich dann doch relativ wenig mit von dem Konflikt. Und doch wirst du überall damit konfrontiert. Ja, zunächst einmal muss man sich ein bisschen, oder man muss hineintauchen in diese Kultur, in diese Gesellschaft, in das Land. Ja, es hat viele aufregende Seiten. Und ich muss hier wirklich mal Werbung machen, auch wenn ich kein Hotel oder sonst was bewerben möchte oder nicht kann. Aber Ukraine ist wirklich ein schönes Land und gerade die Karpaten haben wirklich sehr, sehr viele schöne Seiten. Ja, das ist ein schönes Gebirge und man muss sich so ein bisschen was halt dran gewöhnen, dass die Autos doch sehr, sehr alt sind. Das hier ist so ein typisches russisches Fahrzeug, ein Lada. Und diese Lada, die fahren eigentlich schon seit 50 Jahren durch Ukraine und Russland und so. Ja, also ich weiß, meine Eltern hatten so ein Fahrzeug, wo sie noch in Russland wohnten. Und die sagen eigentlich seit Anfangszeiten, diese Fahrzeuge sind immer noch genauso unterwegs. Klar, teilweise ein bisschen was neuere Modelle. Aber das findet man immer wieder, teilweise Fahrzeuge, wo mein Vater oder mein Schwiegervater dann sagen, oh, mit so LKWs oder mit so Autos bin ich damals auch als Jugendlicher dann unterwegs gewesen für meinen Arbeitgeber. Das war schon sehr interessant zu sehen. Für uns Europäer, für uns aus dem Westen ist das oftmals schwierig, ja. In Zeiten von Abwrackprämie und so weiter, da sind die ganzen alten Autos dann doch eher verschwunden. Das ist aber ein häufiges Bild. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, durch wunderbare, schöne Landschaften zu fahren. Wir kamen aus Deutschland mit -7 Grad und sind dann in Lviv gelandet bei -8 Grad. Das ging dann in den Tagen, in dieser Woche dann kontinuierlich runter. Die Temperaturen gingen dann auf -26 runter zwischenzeitlich. Man merkte, es wurde kühler und trotzdem war es relativ angenehm. Also es war für uns relativ angenehm, auch dort unterwegs zu sein. Das ist eine schöne Seite der Karpaten, wo ich sage, eigentlich so wie so ein Urlaubsziel. Und immer mehr Europäer fliegen gerade in die Karpaten, um dort Urlaub zu machen, so einen Skiurlaub zu machen, um einfach mal auszuspannen und vor allen Dingen die Wildnis, ja, die Natur genießen zu können. Die Ukraine ist so ein bisschen was zwiegespalten und das durften wir immer wieder sehen. Auf der einen Seite haben wir die orthodoxe Kirche, die in prächtigstes Gold oder Silber eingepackt ist. Das sieht man sehr, sehr häufig. Die orthodoxen Kirchen mit einem mega Reichtum. Und auf der anderen Seite arme Bretterhütten oder Blechhütten, in denen die Menschen leben. Und viele dieser Menschen, sie leben ohne fließend Wasser. ohne ja, die normalen WCs, wie wir es aus Deutschland kennen. Und viele dieser Menschen leben dann irgendwo diesen Kontrast zu einer reichen Kirche dort in der Ukraine. Und das war für uns eigentlich immer wieder ein Schlüssel, dass wir gesagt haben, okay, wir sind nicht aus irgendeinem großen Kirchenverband oder sonst was, sondern wir kommen als Christen auch aus dem Ausland und wir haben die Möglichkeit, relativ unkompliziert an diese Menschen heranzukommen, weil es nicht irgendwie von oben herab ist, sondern weil es ein gutes Miteinander wird. Und diese Arbeit in der Ukraine begann eigentlich wie dieser Storch. Das ist für mich so ein Symbolbild für diese Arbeit dort auch in den Karpaten. Ihr seht Hochspannungsleitungen und ihr seht einen Storch, der relativ nah an diesen Hochspannungsleitungen sein Leben quasi aufgebaut hat. Ja? Hat ein Nest aufgebaut, zieht dort Junge groß und nicht anders oder nicht sehr viel anders ist auch diese Arbeit dort in der Ukraine. Auf der einen Seite bist du herzlich willkommen oder darfst dein Leben leben irgendwo. Auf der anderen Seite hast du immer wieder massive Probleme und es kann auch ganz schön gefährlich werden, als Christ unterwegs zu sein. Und das hat so die letzten Jahre der Christen auch sehr stark geprägt. Auf der einen Seite lebst du in diesem Land, auf der anderen Seite bist du nicht willkommen. Oder man möchte dich nicht haben mit deiner Denkweise. Es gibt eine große Kirche in der Ukraine und das ist die orthodoxe Kirche. Und alle anderen freien Kirchen, die sind eigentlich eher unterdrückt oder sind eigentlich nicht so wirklich herzlich willkommen an der Stelle. Gleichzeitig war die Ukraine für mich auch so ein Land, das so ein bisschen aufgeteilt ist. Auf der einen Seite Hoffnung, das war das Bild, das hat mich so inspiriert nochmal. Das war einfach ein Tor vor einer Kirche, wie so ein Herz geformt, so geschwungen. Da ist so viel Hoffnung und die Menschen sind auf der Suche nach Hoffnung und nach Halt. Und auf der anderen Seite der Konflikt, der einem eigentlich überall immer wieder entgegenschlägt. Ja. Soldaten, die irgendwo patrouillieren, Soldaten, die sich an Bahnhöfen, an Flughäfen gerade sammeln, um in den Osten zu fahren, um an diesem Konflikt teilzunehmen, um das eigene Land beschützen, um das eigene Land nicht hergeben zu müssen an die Russen. Ich hatte vorher gesagt, wir sind mit einem Team von 7 Leuten unterwegs gewesen. Ja, das ist das Team aus Deutschland. Dazu kam noch ein Team dann aus der Ukraine dazu. Auf der rechten Seite sieht man so das deutsche Team. Da bin ich auch mit unterwegs gewesen. Und auf der linken Seite ein ukrainisches Team. Und das war sehr wertvoll, dass wir Leute da haben, die tatsächlich Ukrainisch sprechen. In vielen Teilen der Ukraine kommt man mit Russisch eigentlich sehr, sehr gut klar. Nur die Karpaten sind hier sehr, sehr speziell. Da gab es einen großen Politiker, einen Politiker, der, ich sage jetzt mal, von der politischen Gesinnung sehr rechts ausgelegt war und der sehr für die Ukraine und auch für die Karpaten gekämpft hat. Und dieser Politiker hat ein Erbe hinterlassen in den Karpaten. Und dieses Erbe ist, dass sie die Russen eigentlich nicht haben wollen. Und wir als Russischsprachige, die dann quasi hinkamen, ich bin der russischen Sprache nicht so stark mächtig wie andere, aber da gab es dann oftmals die Frage, ja, könnt ihr Ukrainisch? Okay, Russisch geht dann auch, weil ihr aus Deutschland kommt, dann lassen wir das quasi noch einmal durchgehen. Aber in den Gemeinden ist es häufig so, dass auch in den Gemeinden dieses Gedankengut sehr stark verankert ist. Ihr seid hier in der Ukraine, dann sprecht Ukrainisch, auch wenn früher alles mal Russisch war oder dass Russisch die Sprache, die Verständigungssprache war. Aber hier gibt es immer mehr diese Tendenz, dass sie sagen, wir wollen, dass ihr Ukrainisch redet, wenn ihr auch in der Ukraine unterwegs seid. Und wir durften dann von dieser Ausnahme Gebrauch machen und durften dann uns auch in Russisch verständigen. Es war für uns ein bisschen was einfacher, machte die Arbeit so ein bisschen was einfacher. Ja, wir sind unterwegs gewesen als großes Team. Wir hatten so einen Sprinter gestellt bekommen. In diesem Sprinter waren wir dann mit den 18 Leuten des Teams dann unterwegs. Und es war immer wieder eine interessante Zeit. Wir durften uns in diesem Team quasi erst dort vor Ort kennenlernen. Und es musste, oder ich sage, viele Dinge mussten noch abgestimmt werden. Es war doch alles relativ kurzfristig. Und in dieser Woche hatten wir geplant, knapp 16 Gottesdienste beziehungsweise 16 Veranstaltungen durchzuführen. Und da blieb es dann nicht aus, dass viele Dinge dann auch mal ganz spontan waren. Und so wurden die Fahrten dann immer sehr gerne genutzt, um, ich sag jetzt mal, noch irgendetwas vorzubereiten, um die Lieder nochmal durchzuproben oder um irgendein Gedicht nochmal durchzugehen oder sonst was. Oder um uns einfach nochmal gegenseitig zu pushen und zu sagen, ey, das war eine gute Veranstaltung beim letzten Mal, lass uns vielleicht nochmal den oder den Schwerpunkt nochmal stärker beleuchten. Und so war es für uns eigentlich immer ganz interessant, als Team unterwegs zu sein. Und ja, durften da echt eine gute Zeit auch nochmal unterwegs genießen. Für die einen war es auch die Phase dann, dass sie gesagt haben, wir ruhen uns mal kurz aus oder essen unterwegs. Für uns startete es meistens morgens so um 7 Uhr. Wir sind um 7 Uhr aus dem Haus raus, hatten vorher noch gefrühstückt und kamen dann teilweise erst um 16 Uhr Nachmittag quasi wieder zurück, waren den ganzen Tag unterwegs. Und das liegt einfach daran, dass teilweise echt kurze Strecken mega viel Zeit in Anspruch nehmen. Das liegt am Schnee, das liegt an der Umgebung und so weiter. Ja, das ist das Heim, in dem wir geschlafen haben. Das ist eigentlich ein Freizeitheim, das gerade für den Sommer aufgebaut worden ist. Und dieses Heim ist für den Sommer auch sehr, sehr gut ausgerüstet mit fließend Wasser, mit Toiletten, die wir aus Deutschland kennen, ja. Und für den Winter ist es dann eher problematisch. Für den Winter, da muss man dann schauen, dass man das Wasser aus dem Brunnen rausholt. Da gibt es kein fließendes Wasser, denn wenn wir -8, das war die Gradzahl, mit der wir gestartet hatten. Aber es ist nicht selten, dass die Gradzahlen auch bis über -30 hinunterfallen. Und da frieren einfach die ganzen Heiz- und Wasserrohre und so weiter ein. Und da ist gar keine Möglichkeit, fließend Wasser irgendwie aufrechtzuerhalten. Es sei denn, man hat ein super modernes Haus aufgebaut. Und das sind dann doch eher die reichen Leute, die das irgendwie in Anspruch nehmen können. Auf diesem Gelände, auf diesem Freizeitgelände, gab es auch eine eigene Kirche. Und da kamen dann die Leute aus dem Dorf, kamen dann immer wieder zu dieser Kirche hochgelaufen und haben dort auch Gottesdienste gefeiert mit diesen Leuten. Wir wurden ganz herzlich dort empfangen. Wir haben als Männer zu fünft in einem Zimmer geschlafen. Das war auch nochmal eine ganz interessante Begegnung für uns. Auf der rechten Seite habt ihr das einzig fließende Wasser. Kann man hier sehen, das lag aber daran, es war nur deshalb fließend, weil hinter dem Spiegel, da war so ein Kasten versteckt, da hat man erstmal Wasser reingegossen und dann konnte man am Wasserhahn drehen und solange Wasser noch oben drin war, hat man dann fließend Wasser gehabt. Und so hat man dann morgens seine Morgenwäsche gemacht und es war immer schwierig. In den Karpaten muss man sich dann wirklich auf das Nötigste irgendwie runter reduzieren, aber es ist auch möglich. Und wenn man dann mal in die Dusche musste oder so, da gab es in der Nähe ein Hotel, dann haben wir extra da eine Sauna mit Dusche und so weiter angemietet gehabt, dann durften wir uns dann auch mal zwischendurch duschen und uns mal wirklich frisch machen nach der ganzen Arbeit. Genau, das sind so ein paar Einblicke. Wir sind meistens, haben wir morgens mit einem Gebet gestartet als Team. Wir haben uns kurz besprochen, was läuft eigentlich, was haben wir heute geplant, mit welchen Leuten werden wir heute konfrontiert. Und das war für uns immer so ein Einstieg, auch in den Tag. Und dann ging es raus auf die Piste. Und ich habe euch einfach nur mal zwei Symbolbilder mitgebracht, einfach mal bei Google Maps ausrechnen lassen. Wir waren teilweise noch länger unterwegs. Also für 24 Kilometer knapp eine Stunde unterwegs zu sein, das ist schon ordentlich. Und wenn man dann für 81 Kilometer, da haben wir nicht die 2 Stunden 21 geschafft, da waren wir mit über 3 Stunden unterwegs. Das liegt einfach daran, dass die Straßen doch sehr, sehr dürftig sind. Immer wieder sieht man Leute, die dann in Schlangenlinie über die Straße fahren. Das lag nicht daran, dass diese Menschen irgendwie betrunken waren oder sonst was Promille haben. Das Problem gibt es dort auch, aber das war nicht das Problem, sondern man muss immer wieder den großen Schlaglöchern in den Straßen ausweichen. Und da gibt es einige Pisten, da fährt man eigentlich mehr neben der Straße als tatsächlich auf der Straße, einfach weil es das Auto zerstört. Ja. So eine Straße ist für so, oder die Autos sind für so Straßen nicht wirklich ausgelegt. Und man kommt immer wieder an alten Häusern vorbei, an Holzhütten vorbei. Und das ist das typische Leben für die Menschen dort in der Ukraine. Das ist ein Symbolbild. Wir waren hier gerade in der City unterwegs gewesen. Das war so die Einkaufsstraße in dem Ort, wo wir gelebt haben. Und immer wieder waren wir überrascht über diese alten Autos, die tatsächlich noch unterwegs waren, die tatsächlich auch noch fahrbereit waren. Und war für uns immer wieder interessant zu sehen. Ja, das sind so diese Gegensätze, die wir immer wieder sehen durften. Auf der rechten Seite nochmal eine andere orthodoxe Kirche. Und es ist für uns immer wieder interessant gewesen, wie herausgeschmückt diese Kirchen sind. Man legt alles hinein in diesen Glauben, an diesen orthodoxen Glauben und die Menschen investieren viel Geld, obwohl sie teilweise sehr arm sind, um Gott etwas Gutes zu tun. Und sie spenden Geld, damit die orthodoxe Kirche auch solche Gemeindehäuser aufbauen kann. Und auf der anderen Seite hast du eine Armut, die mit so einem Lader beschrieben werden könnte. Ja, es ist keine deutsche Verhältnisse. Auf der anderen Seite ist das ein immer wieder typisches Bild, dass Menschen noch nicht mal die Möglichkeit haben, irgendwie einen fahrbaren Untersatz, sondern nur einen galoppierenden, ziehbaren Untersatz haben. Und es war für uns dann interessant zu sehen, einige der Kinder berichteten uns, dass sie insgesamt über 3 Stunden unterwegs waren, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Die liefen dann aus den Karpaten, aus den Bergen hinunter, trafen sich dann mit anderen Familien und waren dann knapp 2,5 Stunden mit dem Abstieg beschäftigt und dann nochmal eine halbe Stunde dann mit diesem Pferdeschlitten unterwegs. Und da war der gute Mann dann so nett und hat diese Kinder dann quasi alle mitgebracht. Und die durften dann an diesem Gottesdienst, an dieser Veranstaltung teilnehmen. Viele der Kinder kamen dann zu Fuß. Und man muss sich das wirklich vorstellen, wenn du aus dem nächsten Dorf deine 4-5 Kilometer teilweise zu Fuß läufst, bei -8, bei -10, bei -16 Grad, das ist schon ganz ordentlich. Und ich habe mich immer wieder gewundert, mit welcher Freude, mit welcher Leidenschaft die Kids unterwegs waren. Ja? Also das ist ein anderes Bild. In Deutschland hat man so das, man will das Kind irgendwie behüten. Man macht alles und bringt das Kind bis vor die Schule oder sonst was. Ja? Man ist sehr, sehr behütet, wächst man auf. Hier ist es häufig so, dass die Eltern dem Kind einfach ein Smartphone in die Hand drücken und das gibt es haufenweise. China überrollt sie mit Smartphones und das Kind kriegt ein Smartphone in die Hand und die Eltern rufen alle halbe Stunde an und fragen, ob noch alles okay ist. Und die Kinder werden dann losgeschickt und die sind teilweise Kilometer unterwegs. Ist es gut, wenn man einen größeren Bruder hat, dann wird man auf so einem Schlitten gezogen, ansonsten ist man zu Fuß unterwegs. Aber sie sind begeistert unterwegs und das hat mich gefreut. Sie sind begeistert unterwegs, weil sie genau wussten, wir gehen zu Veranstaltungen, die ja für uns interessant sein werden. Nicht nur die Veranstaltung, sondern auch die Geschenke, das, was wir so mitnehmen werden. Einfach so ein paar Eindrücke, auch für euch, einfach zu sehen, sehr eingepackt die Kinder. Das fand ich auch immer wieder interessant. Dann musste man die Kinder erstmal eine halbe Stunde auspacken, dass sie normal sitzen konnten. Vorausgesetzt, die Räumlichkeiten, in denen wir unterwegs waren, waren denn geheizt. Also wir hatten von diesen 16 Gottesdiensten insgesamt, waren bestimmt 10 Gottesdienste nicht geheizt. Das heißt, die Räume sind eigentlich genauso kalt wie das Wetter draußen auch. Ja. Dann sitzt du bei -10 und bist bei so einem Gottesdienst mit dabei. Ich habe schon gesagt, ich habe mich einmal hingesetzt und saß dann bei den Kindern, habe Fotos gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, nochmal setze ich mich nicht hin, weil diese halbe oder dreiviertel Stunde zu sitzen bei der Kälte, das ist so unangenehm. Dann stehe ich lieber und die Kleidung ist nicht so eng anliegend, sodass die Kälte so sehr stark an den Körper herankommt. Aber die Kids, denen macht es scheinbar nicht aus, aber sie sind es vielleicht auch stärker gewohnt wie wir. Ne? Da sind wir in Deutschland vielleicht ein bisschen verweichlicht aufgrund des warmen Wetters. Ist auch gut so, ich will das nicht schlecht reden. So ein Schlittenparkplatz, ganz interessant. Viele kamen mit dem Schlitten, es hatte ein bisschen was geschneit gehabt. In Deutschland lag definitiv zu dem Zeitpunkt mehr Schnee, also bei uns in Gummersbach zumindest. Da hat es erstmal noch nicht so viel geschneit gehabt. Das kam dann mit den Tagen immer wieder mal, kam dann Neuschnee dazu und dann häufte sich das auch an. Aber am Anfang war gar nicht so sehr viel Schnee, es war vielmehr die Kälte, an die man sich kurz gewöhnen musste. Ja, für uns startete es meistens so, dass wir als Team zu diesem Veranstaltungsort gekommen sind. Es waren meistens irgendwelche Dorfhäuser. Ja, in jedem Dorf gibt es ein Dorfhaus. Da werden Feste gefeiert, Hochzeiten gefeiert und so weiter. Und wir bekommen dann das war für uns dann die Möglichkeit, über die jahrelangen Kontakte, die geknüpft worden sind, der Missionar, den wir dort auch unterstützt haben, der Peter Nastasichuk, er hat über Jahrzehnte eigentlich, muss man schon dazu sagen, es sind über 20 Jahre insgesamt, die er jetzt in den Karpaten arbeitet. Und da hat er viele gute Kontakte knüpfen können. Und er ist immer wieder in den Karpaten unterwegs und sie sagen mittlerweile, komm, wir wissen, du hast ein gutes Programm dabei für die Kinder, für Weihnachten. Und vielleicht wisst ihr es, in der Ukraine und auch in Russland wird Weihnachten nicht am 24. Dezember gefeiert, wie bei uns, sondern am 7. Januar. Ne? Und deshalb waren wir quasi direkt in der Weihnachtszeit dann dort. Und sie haben gesagt, du hast für Weihnachten ein super Programm meistens dabei oder eigentlich immer ein gutes Programm dabei. Und wir geben dir dann auch solche Räumlichkeiten, dass du dort dann so Gottesdienste gestalten kannst. Und wir waren dann meistens morgens zu einem Lagerplatz gefahren, hatten dort dann unsere Autos vollgepackt mit diesen Weihnachtsgeschenken. Und diese Weihnachtsgeschenke wurden dann relativ genau abgezählt. Wir wussten schon im Vorfeld etwa, wie viele Kinder bei den einzelnen Veranstaltungen da sein werden. Das wurde vorher schon organisiert und speziell eingeladen, sodass wir relativ genau wissen konnten, wie viele Kinder da sind. Dementsprechend haben wir dann eingeladen gehabt. Und diese Geschenke wurden dann dort vor Ort wieder ausgeladen. Manchmal hatten wir die Möglichkeit, das noch aufzustellen, bevor die Kinder überhaupt da waren. Das sah dann so aus. Auf der einen Seite seht ihr dann die blauen Geschenke, die ihr teilweise ja mitpacken durftet. Und das ist eine ganz tolle Sache. Auf der anderen Seite seht ihr oben ja, Bananenkartons. Und in diesen Bananenkartons, da ist auf der einen Seite waren dort Lebensmittel drin, wo wir wussten von Menschen, dass sie nah an der Armutsgrenze dran sind oder wo es ihnen richtig dreckig ging. Da haben wir gesagt, da wollen wir denen bewusst Lebensmittelpakete mitgeben zu Weihnachten. Oder auf der anderen Seite, dass es dann irgendwelche humanitäre Hilfe, also speziell Kleidung, Schuhe und so weiter gab. Und die wurde dann nach Listen, also da werden mittlerweile, weiß man, wer wie was hat. Und da wurden dann Listen geführt und dann durften sich diese Leute dann auch so ein Päckchen mitnehmen. Ja, wir hatten zu Weihnachten eine Weihnachtskarte gedruckt gehabt für den deutschsprachigen Raum und auch für den russischsprachigen Raum. Und diese russischen Karten, die haben wir dann auch rübergeschickt gehabt. Und Peter hatte diese russischen Karten genommen und hat Einladungskarten draus gemacht. Und er hatte vorher Einladungen verteilt gehabt an die Kinder und sie kamen dann mit diesen Einladungskarten zurück und waren dann an diesen Gottesdiensten mit dabei. Und waren dann teilweise sehr gespannt mit dabei, waren gespannt über das, was kommen sollte. Wir starteten meistens mit einer Begrüßung, haben die Kinder mit hineingenommen in das, was jetzt vor ihnen ist, Weihnachten. Und viele der Kinder hatten das dann auch schon in den Schulen oder so, hatten dann schon mit Weihnachten, mit Weihnachtsliedern, mit der Weihnachtsgeschichte irgendwie Kontakt gehabt. Und es war meistens dann so ein Start, dass wir gesagt haben, wir wollen hier bewusst nochmal mit euch zusammen ein kleines Weihnachtsfest haben. Und die Kinder waren dann begeistert dabei. Und meistens war es so, dass zwei von uns Mitarbeitern dann kurze Botschaften gebracht haben pro Gottesdienst. Hier sehen wir den Alexander Kienertz, er hat dann die russische Botschaft bringen können. Bei mir war es nicht ganz so flüssig mit dem Russischen, man versteht ein bisschen was, aber so wirklich für eine Predigt hätte es bei mir nicht gereicht. Und so war er dann so lieb und hat für mich dann übersetzt, durfte dann meine Predigt dann auf Deutsch halten. Und es waren ganz verschiedene Orte. Teilweise waren es richtig gute, moderne Theater, die aufgebaut worden oder die vorbereitet worden waren für uns. Und teilweise waren es doch, ich sage jetzt mal, Bretterhütten, in denen wir dann unterwegs waren, aber wo wir einfach diese Gottesdienste feiern durften und die Kinder einfach mitnehmen durften in diese frohe Botschaft. Und ich stellte am Anfang oftmals die Frage, wer von euch Kindern liebt es eigentlich, ein kleines Geschenk zu bekommen? Und es war interessant zu sehen, es gab ein paar einzelne Kinder, die haben sich gefreut über ein kleines Geschenk. Und wenn dann die Frage kam, wer von euch freut sich denn über ein großes Geschenk, da gingen die Hände alle hoch und es war diese Vorfreude da, sie waren so begeistert. Ja, große Geschenke sind immer etwas Besonderes. Und so durften wir überleiten und sagen, eigentlich hat Gott uns ja das größte Geschenk in Jesus Christus gemacht, dass er seinen Sohn auf diese Erde gebracht hat. Und das war uns ein Anliegen. Ja, wir geben ihnen etwas Gutes mit für Weihnachten. Aber wir wollen nie vergessen, dass wir eigentlich auch da sind, dass diese Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden. Dass diese Kinder erfahren, was an Weihnachten wirklich gefeiert wird. Dass es nicht einfach nur ein Fest des Schenkens ist, was bei ihnen oftmals nämlich gar nicht der Fall ist. Ja, wenn man in Deutschland sagt, wir schenken uns an Weihnachten etwas, dann kennen die Kinder das dort eigentlich gar nicht. Sie kennen den Nikolaustag, da kriegt man eine Kleinigkeit, aber dass man an Weihnachten Geschenke bekommt, da sind die Eltern oftmals gar nicht in der Lage zu. Das ist aus finanziellen Gründen oftmals gar nicht der Fall. Und deswegen war es dann für uns eigentlich immer wieder eine schöne Geste, ihnen diese Geschenke überreichen zu dürfen und dann zu sehen, wie begeistert sie diese Geschenke dann auch mit angenommen haben. Hier rechts seht ihr einen unserer LKW-Fahrer. Das war vorher im Video, wurde das schon angedeutet, dass wir insgesamt, was haben wir gesagt, 425 Tonnen humanitäre Hilfe im ganzen Jahr rübergefahren hatten. Und er ist einer von zwei LKW-Fahrern, die dann quasi das ganze Jahr unterwegs sind, um diese humanitäre Hilfe in den Osten Europas beziehungsweise in den Norden Asiens dann zu bringen. Und er war dann kräftig dabei und er als Ukrainer hatte dann die Möglichkeit, dann auf Ukrainisch auch zu predigen. Er kennt die ganzen Sprichwörter und sonst was und hat die Leute dann echt gut mitnehmen können, war begeistert mit dabei und durfte dann auch so die Botschaft immer wieder unterstützen, hat dann fleißig mitgeholfen. Und wir haben dann links ein Team gehabt, das war das ukrainische Team, die hatten dann eine Bandura dabei gehabt, das ist ein typisch karpatisch oder ukrainisches Instrument. Das sieht ähnlich aus wie eine Gitarre, hört sich aber mehr an wie eine Harfe. Also es ist so ein Mischding und die zwei Mädels, die waren richtig gut dabei und die haben dann die ganzen Lieder dann mit unterstützt mit dieser Bandura. Und so durften wir dann, oder sie haben meistens dann auf Ukrainisch gesungen. Und weil sie jetzt wussten, da ist ein Team aus Deutschland, da haben sie gesagt, wir wollen keine russischen Lieder von euch hören. Ja? Also russische Lieder hören wir ohne Ende. Bringt uns doch irgendwie deutsche Lieder. Und eine von unseren Mädels, die mit dabei war, die hatte zufällig vom Heiligabendgottesdienst noch so ein Blättchen dabei, so ein Faltblättchen mit Liedern, dass auf Deutsch quasi Lieder vorhanden waren. Und wir haben uns die dann alle abfotografiert und standen mit unseren Smartphones und haben da mitgesungen. Und es war okay, es war improvisiert, aber die Kinder waren begeistert. Sie sagten, es ist super, wenn ihr schon aus Deutschland kommt, dann bringt auch deutsche Lieder mit. Und das haben wir dann auch ganz gerne gemacht. Johann ist einer der Leiter von den Schulen, einer der Rektoren. Und er ist eigentlich noch gar nicht so alt. Er ist noch ein bisschen was jünger wie ich. Also mit seinen 30 Jahren ist er sehr, sehr aktiv dabei. Und dieser Johann, er hat mit den Kindern teilweise ein Programm vorbereitet gehabt, hat so ein Weihnachtsprogramm vorbereitet gehabt, wo er sagt, wir wollen gern mit teilhaben an diesen Gottesdiensten. Dass es nicht nur ein Empfangen ist, sondern dass die Kinder begeistert auch schon vorher in den Vorbereitungen drin sind. Und so hat er sie mitgenommen, hat sie teilweise Gedichte auswendig lernen lassen, hat mit ihnen Lieder gesungen. Und wenn man dann so ein Programm mit 120 Kindern hat, die dann alle zusammen ein Lied singen, das war für mich immer wieder sehr, sehr bewegend, einfach mitzubekommen. Eine geniale Arbeit, die er dort einfach mitstarten durfte. Und er hat uns dann immer wieder dann unterstützt, gerade wenn wir in den Schulen waren und in seiner Heimatgemeinde, hat er uns dann ganz kräftig mit unterstützt und hat dann diese Gottesdienste mitgestaltet. Ich hatte es vorhin, glaube ich, erwähnt, es waren insgesamt 16 Gottesdienste, die wir durchgeführt haben. Und es war in den ersten Tagen jeweils 3 Gottesdienste am Tag. Und das ist am Anfang doch, man muss sich erstmal dran gewöhnen an diesen Rhythmus. Das ist schon ganz ordentlich, was man dann leistet in diesen Tagen. Und man gewöhnt sich irgendwann an diesen drei Gottesdienstrhythmus pro Tag. Und das ging dann zum Schluss, wurden es dann auf 2 Gottesdienste reduziert. Das waren dann dafür intensivere Stellen, an denen wir noch unterwegs waren. Aber was immer wieder deutlich wurde, und ich glaube, das kann man an diesem Kind auch sehen, Begeisterung, die wir quasi an dieses Kind weitergeben durften. Begeistert über das Geschenk. Nicht alle haben das Geschenk so zugelassen wie er. Einige haben dann schon während des Gottesdienstes während sie noch im Gottesdienstraum haben sie die Geschenke aufgemacht und geguckt, was ist drin und fangen schon an zu tauschen, wer was irgendwie vielleicht lieber mag und so. Ja. War ganz interessant. Und rechts sehen wir eine Frau und das ist das zweite Projekt, das wir hier unterstützt haben und das ihr auch mit fleißig unterstützt habt. Das ist das Projekt Herz zu Herz. Das ist ein Projekt, das wir irgendwann gestartet haben, einfach weil wir gesagt haben, unser Herz zerbricht eigentlich, wenn wir sehen, dass es arme Menschen gibt, Menschen, die behindert sind, Menschen, die, ich sage jetzt mal, in der Gesellschaft im Stich gelassen werden. Und wir haben gesagt, wir wollen gern von Herz zu Herz etwas weitergeben. Das, was in unserem Herz überfließt an Liebe, wollen wir gern weitergeben, auch an diese Person. Und so haben wir dieser Frau nochmal, oder sie ist stellvertretend jetzt für viele andere auch, durften wir ihnen einfach nochmal Unterstützung mitgeben und haben das auch gerne in Anspruch genommen und haben sich darüber gefreut, solche Pakete auch mitzunehmen. Auf der einen Seite hat man Kinder, die dann echt begeistert waren und die Kleinen, die haben es dann manchmal nicht ausgehalten. Das wurde dann doch manchmal ein bisschen zu warm dann in den Räumen und dann schliefen die einfach ein. Ich glaube aber nicht, dass es an den Gottesdiensten oder am Gottesdienst selber lag oder an den Botschaften. Ich glaube, die waren so langweilig dann doch nicht. Und dann haben wir uns oftmals draußen dann nochmal getroffen und gesagt, so die Begeisterung soll auch irgendwie sichtbar sein. Und so waren es dann immer wieder bis 120 Kinder pro Station, die wir dann mit so Weihnachtsgeschenken dann beglücken durften. Einige waren schon schlau genug und haben sich direkt Taschen mitgenommen, dann ist es ein bisschen was handlicher zu tragen. Und für die kleinen Kinder waren oftmals dann auch die Eltern mit dabei, haben dann tatkräftig mitgeholfen. Und das sieht man bei dem Jungen hier auch schon, der hat sein Paket schon geöffnet, der war schon am Gucken, was hat er denn jetzt wirklich Gutes bekommen. Und das war ganz interessant zu sehen, dass sie die dann, teilweise haben sich dann so ganze Gruppen dann getroffen, die Pakete aufgemacht und dann hin und her getauscht, wer was mehr mag und was weiß ich. So waren sie alle ganz glücklich dann unterwegs mit diesen Geschenken. Wir durften dann auch in einem Behindertenheim, ach, da habe ich später nochmal Bilder, das ist ein bisschen was aus der Reihenfolge gerutscht. Dann hatten wir ein Paket, das fand ich ganz interessant. Einige waren so kreativ und haben einfach mal draufgeschrieben, aus welchem Ort dieses Geschenkpaket denn kam. Und da steht dann Halfer. Und Halfer liegt knapp 10 Kilometer von meiner Zagen weg entfernt. Und das Team, mit dem ich unterwegs war, die kamen aus Halfer. Und da sagten, es ist ja interessant, dass es eine Kindergruppe aus Halfer ist, die das Geschenk gepackt hat. Und irgendwo in der Ukraine finden wir tatsächlich dieses Geschenk wieder. Und war für uns nochmal motivierend zu sehen, klasse. Also es erreicht irgendwo sein Ziel. Und ja, die Kinder waren begeistert dabei. Peter Nastassitschuk hat sie immer wieder gut mitnehmen können und sie kennen ihn über viele Jahre. Er arbeitet eigentlich schon viele Jahre mit diesen Kindern zusammen. Seine Gemeinde hatte erstmal gesagt, du Peter, lass die Arbeit dort in den Karpaten. Er wohnt eigentlich nicht wirklich in den Karpaten, sondern eine Stunde weiter raus aus den Karpaten, aus dem Gebirge raus. Und sie haben gesagt, ey, du bist so ein fähiger Mann, so gut im Predigtdienst unterwegs, lass diese Arbeit in den Karpaten. Und diese Arbeit startete eigentlich nur, weil zwei Frauen in seinem Ort, da hatte er einen Büchertisch aufgemacht gehabt und da kamen zwei junge Frauen im Alter von 17 oder 18 Jahren, kamen zu ihm und sagten, wir hätten gerne ein Buch, vielleicht hast du ein Buch, einen Ratgeber, wie können wir glücklich verheiratet sein? Da sagt er, okay, da habe ich ein geniales Buch, ne? Eins, das ist mehr als nur glücklich verheiratet, wie kann ich ein glückliches Leben führen? Und durfte ihm dann ein neues Testament in die Hand drücken und hatte tatsächlich auch ein Ehebuch dabei oder so ein Vorbereitungsbuch. Und sie kamen dann eine Woche später wieder, sie sagt nämlich, wir wohnen eigentlich in den Karpaten und kommen dann zu Einkäufen in eure Stadt. Und er traf sie dann eine Woche später wieder und sie kamen wieder und sagten, du Peter, echt super das Buch, aber meine Mutter und mein Vater, die wollen jetzt auch noch ein Buch haben. Und dann brachten sie sie auch noch mit. Und dann sagten die, vielleicht wäre es möglich, dass du mal zu uns kommst mit diesen Büchern, weil da wären bestimmt noch mehr Leute, die diese Bücher auch gerne lesen würden. Und dann sagte er, okay, hat er sich mit seiner Frau verabredet oder haben sie sich abgesprochen, haben gesagt, komm, fahren wir einmal in die Karpaten rein, machen den Gottesdienst oder machen da irgendwie so ein kleines Programm für die und verteilen dann Bücher und so weiter. Und er kam dann von diesem Einsatz zurück und er sagte nur, also Lena, wir waren jetzt da gewesen, aber ich glaube, das ist ein Projekt, das wird noch ziemlich lange sein. Und er ist jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 24 Jahren, fährt er regelmäßig, teilweise wöchentlich in die Karpaten und macht seine Arbeit dort. Und er hat gesagt, okay, liebe Gemeinde, ich weiß das zu schätzen, dass ihr meine Arbeit zu schätzen wisst, aber ich brenne dafür, für diese Arbeit. Und er hat es quasi in die Wege geleitet, dass wir jetzt diese Pakete so einfach weitergeben dürfen. In vielen anderen Regionen ist das nicht möglich, weil die orthodoxe Kirche sagt, hier ist unser Gebiet, das ist unser Aufgabengebiet und wir möchten nicht, dass ihr, auch wenn ihr aus Deutschland kommt und gute Sachen habt, wir möchten nicht, dass ihr hier irgendwelche Sachen verteilt. Und er hat sich da mittlerweile so etabliert, auch mit den orthodoxen Kirchen, dann immer wieder auch im Konflikt und so, aber er sagt, wir versuchen das gut zu lösen mit ihnen und das ging teilweise sogar so weit, dass orthodoxe Priester mit bei diesen Gottesdiensten dabei waren, die haben sich das alles angehört und die Botschaften waren teilweise vielleicht nicht unbedingt glücklich für die orthodoxe Kirche, weil man den Menschen einfach mal wieder nahe bringen wollte. Es geht nicht darum, religiös zu sein, sondern ihr müsst lernen, was es bedeutet, einen Glauben an Jesus zu haben, dass er errettet und dass die Kerzen, die man anzündet, ist alles schön und gut, aber es wird euch niemals erretten. Und so kamen die Botschaften vielleicht nicht immer ganz glücklich für die orthodoxe Kirche, aber der Priester, er sagte, ich bin aber begeistert, weil ich einfach sehe, dass meine Gemeinde, dass die Kinder, die teilweise bei uns in der Kirche sind, dass sie glücklich werden durch das, was ihr ihnen weitergebt. Und ihr habt es selber, ich weiß nicht, wie viele Leute haben von euch mitgepackt, ihr wisst es selber, da waren Evangelien drin, da waren Traktate drin, das war eine Grundausstattung, die wir gesagt haben, die wollen wir den Kindern immer wieder mitgeben. Und sie sollen einfach lernen, was es bedeutet, so eine intakte Beziehung zu Jesus Christus, zu dem Schöpfer zu haben. Genau, es waren junge Leute und alte Leute, die dann an diesen Aktionen dann teilgenommen haben. Und ja, die Freude über das Geschenk oder die Geschenke, die dann darüber kamen, war immer sehr groß. Nach so Veranstaltungen hatten wir dann nochmal die Möglichkeit und haben gesagt, wir haben draußen nochmal humanitäre Hilfe ausgelegt. Und viele der Kinder und Eltern kamen dann auch nochmal bewusst dorthin und haben sich dann einiges eingepackt. Und dann ist es interessant, da kam einer dann angelaufen und zeigte auf diesen Pullover, oder das ist nicht ein Pullover, sondern eine Jacke. Der sagt, diese Jacke bei minus 16 Grad, ich ziehe immer diese Jacke an. Weißt du, woher die ist? Aus Deutschland. Die habe ich nämlich letztes Jahr von euch mitgenommen gehabt. Also die humanitäre Hilfe kommt an sein Ziel dort und die Leute nehmen es auch gerne an und sagen, okay, wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, uns so einzukleiden und wir freuen uns darüber, wenn es dann in Deutschland Leute gibt, die wirklich das Herz haben, humanitäre Hilfe, die sie vielleicht nicht mehr benötigen oder gute Dinge, die sie irgendwo herbekommen, dass sie die einfach weitergeben und die Menschen dort damit glücklich machen. Genau, das sind einfach so ein paar Eindrücke, viele verschiedene Kinder, die glücklich mit ihren Geschenken dann auch wieder nach Hause gefahren sind. Genau, hier, das ist der Vanya, dieser Vanya, das war auch eine ganz interessante Geschichte. Er hat dann einen Gottesdienst dann mit durchgeführt. Er war ganz am Anfang, wo Peter seine Arbeit gestartet hat, war er einer der Ersten, die sich quasi in diesen Dörfern bekehrt haben. Und er hat sich dann knapp über 30 Kilometer, die er dann jeden Morgen am Sonntag und jeden Nachmittag dann wieder zurückgelegt hat, um an diesen Aktionen teilzunehmen. Und er hat sich bekehrt gehabt und irgendwann sagten sie, du, das ist echt mühselig, wenn du die 30 Kilometer durch Schnee und sonst was zu Fuß gehen musst. Und mittlerweile ist er Hausmeister auf diesem Freizeitgelände, das ich vorher aufgezeigt hatte. Und er macht eine sehr, sehr gute Arbeit dort, hat uns dann mit unterstützt, hat dann die Sachen auch im Gebet mitgetragen und hat uns dann auch bei diesen Gottesdiensten fleißig mitgeholfen. Ja, so kommen die Kinder hin zum Gottesdienst und teilweise auch wieder zurück. Und dann habe ich zwei Projekte, die ich ganz kurz noch anschneiden werde. Wir waren unter anderem dann auch in so einem Seniorenheim, durften dann auch den Senioren die frohe Botschaft bringen. Und das war ganz interessant zu sehen. Die Senioren waren voll dabei. Ja. Also da gab es wichtige Fragen, die sie dann während der Predigt unbedingt loswerden mussten. Und da gab es auch nichts. Da musste die Predigt kurz gestoppt werden. Die Frage musste beantwortet werden. Es musste geklärt werden. Und dann ging der Gottesdienst wieder weiter. Aber sie waren voll dabei und haben das auch echt gerne angenommen. Und wir haben für Senioren und auch für das Behindertenheim haben wir spezielle Pakete packen lassen in der Ukraine selber. Das liegt einfach daran, dass wir gesagt haben, was diese Menschen oftmals brauchen, sind vielmehr eigentlich Vitamine und sonst was, ja, sowas in die Richtung, weil das halt Mangelware ist. An Obst und Gemüse kommst du nicht gut ran. Und dann haben die eine Aktion gestartet dort vor Ort mit den Gemeinden und gesagt, lass uns so Vitaminbomben quasi für diese Leute packen. Und da haben sie dann so Pakete mit diesen Vitaminen dann bekommen. Und sie waren aber sehr, sehr fleißig dabei und haben zugehört und waren auch schwer begeistert. Und das war ganz interessant. Sie kamen rein und diese zwei Damen, sie hatten sich dann hingesetzt. Und rechts die Dame, sie ist 93, ist die älteste Frau in dem Seniorenheim. Und die sprachen dann miteinander, ja, was machen die ganzen Deutschen hier? Wieso kommen die extra hier hin ins Seniorenheim? Und dann sagt die andere, ich weiß wieso, die sind auf Brautschau. Deswegen sind die da. Und das war dann der Moment, wo ich dann dieses Foto geschossen habe. Die waren herzhaft am Lachen. Ja, die Deutschen sind wegen Brautschau gekommen. So ist es, ne? Ja, war auch viel Freude mit dabei. Das war schon klasse zu sehen. Und dann durften wir auch solche Leute besuchen. Und dieser Mann, er fing an zu weinen, wo er uns dann sah. Er sagte, wie kann das sein, dass Menschen extra aus Deutschland in die Ukraine reisen, um uns solche Pakete mitzugeben? Wie kann das sein, dass ihr diese Wege auf euch nehmt, um uns zu besuchen? Er hatte viele Jahre unter Tage gearbeitet gehabt und er hatte einige Schicksalsjahre quasi hinter sich. Seine Kinder waren weggezogen, seine Frau war gestorben und er hatte eine Krankheit bekommen, sodass er nicht mehr laufen konnte. Und er sagt, warum tut ihr das? Und Peter sagt, ey, das ist genau der Schlüssel, den ich brauche. Diese Verzweiflung, die manchmal da ist und diese Frage, warum machen Menschen das? Und er sagt, es gibt nur eine einzige Antwort darauf. Es ist Jesus, der in uns so etwas aufgeweckt hat. Und so hat er dann gesagt, wo hast du deine Bibel? Und er sagt, und jeder in dem Heim hatte halt eine Bibel. Und er sagt, hier habe ich sie. Er hat sie aufgeschlagen. Sie haben zusammen nochmal den Vers aus Johannes 3,16 gelesen. Denn also hat Gott die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, auch ewiges Leben findet. Und das war so eine Botschaft, die er auch nochmal mitnehmen durfte. Und das war für uns dann motivierend zu sagen, ja, wir gehen auch in solche Situationen hinein. Wir dürfen Menschen mit dem Evangelium nochmal erreichen und wir dürfen diese Pakete nutzen, um wie so ein Schlüssel zu den Herzen, diese Leute einfach nochmal, um diese Leute zu erreichen. Und so waren viele Senioren begeistert auch mit dabei. Mit den unterschiedlichsten Schicksalsschlägen waren sie dann da, hatten viel zu erzählen. Und da haben wir uns dann ein bisschen was mehr Zeit nehmen können und hatten dann viele gute Gespräche. Dann waren wir in einem Frauenhaus, das werde ich nur ganz kurz anreißen. Das sind Frauen vor allen Dingen, die aus kaputten Familien kommen. Da gab es Konflikte mit dem Mann. Oftmals sind diese Männer alkoholabhängig und man kennt das mittlerweile ja aus Russland. Ja, Russland ist ein alkoholverseuchtes Land und in der Ukraine ist das leider nicht anders. Viele der Väter trinken regelmäßig und wenn sie dann die Frauen schlagen oder sonst irgendwie misshandeln, dann haben diese Frauen die Möglichkeit, in so einem Frauenhaus dann Unterschlupf zu bekommen. Erstmal für 3 Monate und je nachdem, wie sich das dann entwickelt, dann in der Familie dann auch nochmal verlängert. Und wir durften dann die Möglichkeit quasi nutzen, wir durften dort keine großen Botschaften bringen, aber wir haben gesagt, okay, wir machen es im Gespräch, legen dann ins Gespräch quasi unsere Werte und unsere Gedanken nochmal mit hinein und so hatten wir die Möglichkeit, dann auch diesen Frauen nochmal diese gute Botschaft und die guten Geschenke dann nochmal weiterzugeben. Ja, Weihnachten, gerade der orthodoxe Weihnachtsgottesdienst, den haben wir uns dann auch nochmal angeschaut. Es war ganz interessant zu sehen, weil man auch so ein bisschen was in die Kultur der Karpaten hineinschaut und hineinschnuppern kann. Das war ganz interessant nach dem Gottesdienst, das sieht man oben auf dem Bild, da haben die so einen riesen Kreis gebildet und dann gibt es ein typisch karpatisches Lied, das wird dann gesungen und dann laufen diese Männer dann später durch das Dorf und was typisch für Weihnachten in den Karpaten ist, dass sie dann als Gruppen durch das Dorf laufen und jeder im Dorf hat etwas zu essen vorbereitet und jeder im Dorf hat Alkohol vorbereitet. Und so laufen sie eigentlich von Haus zu Haus und von Haus zu Haus und überall wird dann gesungen und dann kriegen sie was zu essen und sie kriegen Alkohol und das ist wichtig. Und das ist das, was für sie Weihnachten verbindet. Ja? Das ist das, was Weihnachten ausmacht. Das ist einmal im Jahr, sich nochmal richtig doll die Kante zu geben. Und wenn sie dann irgendwann nicht mehr konnten, dann wurde, also das war so eingerichtet, dann durften sie bei den Leuten, wo sie dann nicht mehr weiterlaufen konnten, wurden sie dann beherbergt, durften ihren Rausch ausschlafen und am nächsten Tag ging es dann wieder weiter. Und es war für mich so ein Armutszeugnis zu sehen, womit Menschen diese frohe Botschaft verbinden, dass Jesus eigentlich auf die Erde gekommen ist, um Sünder zu suchen, dass er geboren wurde, um Errettung zu bringen. Und was wir daraus machen, das ist halt eine andere Sache, typisch Mensch vielleicht. Ja, es sind ein paar Eindrücke einfach nur aus den Karpaten. Und dann hatten wir als letztes noch ein Behindertenheim besuchen dürfen. Und das war ganz interessant. In diesem Behindertenheim waren über 60% der Behinderten waren eigentlich früher Menschen, die ganz normal wie du und ich in der Gesellschaft integriert waren. Es waren keine behinderten Menschen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Alkohol das Gehirn weggesoffen haben. Und es war für mich irgendwo schockierend zu sehen, wie sie dann da rumtanzen und du denkst, ey, keine Kontrolle mehr. Ja? Das ganze Leben lang gab es für sie keine Grenzen und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie keine Kontrolle mehr über sich selber haben. Und sie landen im Endeffekt relativ armselig in so einem Behindertenheim, mit wer weiß wie viel Krankheiten dann konfrontiert auf einmal. Und wo ich sage, das ist so für uns dann die letzte Möglichkeit, diese Leute einfach nochmal auch mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich hatte gesagt, die haben dann nochmal neue oder extra Pakete bekommen. Sie haben dann so Vitaminpakete bekommen. Einfach, das liegt daran, dass diese Menschen teilweise gar keine Zähne haben, um groß Kekse oder sonst was essen zu können. Und da ist eine Banane vielleicht wesentlich angenehmer. Und was mich immer wieder schockiert hat, und das muss wahrscheinlich an dem Hintergrund liegen, aus dem diese Leute kommen, immer wieder habe ich Leute gesehen, die haben die Pakete aufgerissen, haben dann geguckt, was ist drin, haben die Mandarinen teilweise mit Schale verschlungen und haben den Rest des Pakets versucht, unter der Jacke zu verstecken. Hauptsache, keiner nimmt mir das weg. Und es war für mich so schockierend zu sehen, wie man sein Leben teilweise auch wegwerfen kann, ja, indem man sich an Sachen festhält und, ich sage jetzt mal, das Wesentliche aus den Augen verliert. Und es war für uns nochmal motivierend zu sagen, umso mehr lohnt es sich eigentlich, in diesem Glauben an Jesus Christus dran zu bleiben und uns dort, ich sage jetzt mal, das, was wir brauchen an Erfüllung, an Liebe, an Freude, dass wir das aus Jesus ziehen und uns nicht versuchen, mit allen möglichen Sachen zu betäuben. Ja, so ging unsere Woche zu Ende. Bei minus 26 Grad fing bei uns ein Schneesturm an und Peter sagte, jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir aus den Karpaten rauskommen, dass wir über diesen Pass rüberkommen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist gut, ansonsten machen wir mindestens noch eine Woche extra in den Karpaten. Und wir waren dann glücklich, dass es wirklich geklappt hatte. Das stürmte ganz ordentlich und so machten wir uns dann langsam auf die Heimreise. Es ging dann nicht mit dem Auto wie auf der Hinfahrt, sondern mit einem Zug ging es dann in der Nacht dann bis nach Lviv zurück und dort konnten wir dann den Flieger nochmal besteigen und dann ging es dann über München und dann wieder nach Köln zurück und so ging man zurück mit sehr, sehr vielen interessanten Erfahrungen, wo wir einfach gesagt haben, das war interessant und sehr, sehr wertvoll, diese Aktion mit dabei oder mitnehmen zu können, hat uns sehr motiviert. Und es war auch interessant, mit diesem Team unterwegs zu sein. Zwei Kulturen, die dann aufeinandertreffen. Und trotzdem ist es das eine, das verbindet Jesus Christus. Und das motiviert uns auch, diese Arbeit weiterzumachen. Ja, für uns war die Reise damit beendet gewesen. Für viele andere war es vielleicht der Anfang. Und das ist mein Gebet an dieser Stelle. Weihnachten in den Karpaten, ja, wir durften ein Stück weit diese Gottesdienste mitgestalten. Wir durften einen Samen ausstreuen. Und unser Gebetsanliegen ist es, dass all das, was an Daten und Fakten, das hatte ich vorher schon mal aufgezeigt, dass diese Daten und Fakten dazu führen, dass Gott seine Gemeinde quasi mit diesen Kindern baut. Dass dieser Same, der ausgestreut worden ist, das Evangelium von Jesus Christus, ja, die gute Nachricht, die wir weitergeben dürfen, dass diese gute Nachricht tatsächlich zum Verändern des Lebens kommt und dass eine Beziehung daraus entsteht, dass die Kinder von klein auf lernen, was es bedeutet, dass Jesus für meine Schuld und für meine Sünde gestorben ist. Und das ist das, was dieses Projekt auch maßgeblich ausdrücken soll. Weihnachten für jedes Kind. Weihnachten für jedes Kind deshalb, weil Jesus für jedes Kind gekommen ist, für jedes Kind auf dieser Erde geboren worden ist. Und wir dürfen kleine Geschenke quasi weitergeben als Symbol für das große Geschenk, das Gott in seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat. Und das sollte euch einfach mit hineinnehmen. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, ein bisschen nochmal motiviert vielleicht, auch wenn ihr sagt, okay, im nächsten Jahr oder jetzt in diesem Jahr wollen wir nochmal mit dabei sein. Da kommen eure Geschenke an, die ihr mitgepackt habt. Da kommen auch eure humanitäre Hilfe an, die ihr mit abgegeben habt und die Peter dann bei euch eingesammelt hat. Und ich freue mich einfach, dass ich euch auch jetzt so ein bisschen was zurückgeben kann von dem, oder wenn es nur Bilder sind, aber ein bisschen was zurückzugeben von dem, was ihr mit angepackt habt. Gott möge es euch vergelten. Herzlichen Dank dafür.